Guten Morgen, Gemeinde. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Wir haben ja mal vor gar vielen 100 Jahren hier in Oberasbach gewohnt, sind aber schon lange in Altdorf. Wir gehören zur Gemeinde Nürnberg-Hohe Marter. Und ich habe mich sehr gefreut, dass der Kehr mich angerufen hat und gefragt, ob ich nicht hier predigen möchte. Ja, möchte ich gerne. Ich war schon lange nicht mehr hier. Und was die Predigt angeht, das wissen ein paar wenige jetzt. Ich bin ein ganz schwieriger Kandidat für denjenigen, der die Lieder spielen soll, weil ich weiß normalerweise erst nach der Sabbatschule, welche Predigt ich halten werde. Und ich habe auch jetzt bis zuletzt geschwankt, welche Predigt ich auswähle. Und ich habe mich jetzt entschieden, weil der Wilhelm gesagt hat, jetzt geht's nicht mehr, jetzt musst du dich entscheiden, habe mich entschieden, eine Predigt über das Thema zu halten, das auch in der Sabbatschule schon dran war. Wir haben in der Sabbatschule einen großen Teil der Ereignisse mal schon angedeutet und besprochen, aber ich habe ein bisschen andere Perspektive noch und einen bisschen größeren Umfang. Wir haben ja das Lied gesungen, das man normalerweise an Weihnachten zu hören kriegt, was aber in Wahrheit kein Weihnachtslied ist, sondern ein Osterlied. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Entschuldige, dass ich dich saisonal hier herausgefordert habe, aber ihr macht es ja gut. Ihr seid ja eine musikalische Gemeinde, wenn ich das richtig weiß. Wir betrachten einen längeren Bibelabschnitt. Und zwar habe ich Version, die Matthäus berichtet. Auch Markus, wie wir heute in der Sabbatschule studiert haben, erzählt er davon. Auch bei Lukas gibt es und ein kleines bisschen erzählt auch Johannes davon. Und wenn man eine Geschichte in der Bibel anschaut, dann ist es immer wichtig, dass man die gesamte Bibel in Betracht zieht. Von Bereschit bis Amen. Und deswegen ist auch hier wichtig, dass wir alle vier Evangelien zu Rate ziehen und gucken, was passiert. Und deswegen fange ich jetzt mal mit Matthäus an. Aber es gibt auch ein paar Hinweise, die von den anderen Evangelien kommen. Matthäus hat den ausführlichsten Bericht. Jesus kommt nach Jerusalem. Es war schon jetzt das Ende seiner Zeit auf Erden angebrochen. Deswegen sind die Evangelien auch so, dass das Erzähltempo plötzlich ganz anders wird. Also man hat ja am Anfang relativ viel Ereignisse in kurzer Zeit, relativ viel Monate und Jahre werden in wenigen Kapiteln abgehandelt. Und so zur letzten Woche, die letzten beiden Wochen seiner Zeit auf Erden, ist plötzlich sehr viel Text in den Evangelien. Da geht es sehr in die Details, da sind sehr viele Ereignisse in einer relativ kurzen Zeit. Und jetzt haben wir in Matthäus 21 den Einzug in Jerusalem. Da fängt das an und wir werden einen ganzen längeren Abschnitt anschauen. Die Vorgeschichte, für alle, die nicht in dieser Sabbatschulklasse waren, haben wir ein kleines bisschen ja auch beleuchtet. Jesus war schon auserkoren als das Opfer. Die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten schon längst beschlossen, ihn aus dem Weg zu räumen. Und jetzt kam er also nach Jerusalem und es entstand ein großer Auflauf. Leute haben ihn gefeiert, haben gerufen Hosianna, haben ihn Sohn Davids genannt, das ist praktisch ein messianischer Titel. Auch explizit König von Israel, haben sie gesagt. Und sein Einzug erfüllte die Prophezeiung von Zacharia, sieh, dein König kommt zu dir. Und jetzt waren die Volksführer, die Chefs, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, der Hohe Rat, die waren jetzt herausgefordert. Die mussten das nämlich mit Beunruhigung zur Kenntnis nehmen, dass da jemand kommt, der solche Titel zugesprochen bekommt. Und das war schwierig für die, ich sage jetzt mal hier im Lauf der Predigt immer das Wort Chefs. Also für die Chefs, die hier das Sagen hatten, war das natürlich ein Problem. Nicht nur deswegen, weil es um sie ging, sondern die Römer haben generell mit Argusaugen darauf geachtet, dass niemand versucht hat, die Macht zu übernehmen. Und wenn jetzt hier dieser Jesus so eine Massenbewegung verursacht, dann könnten die römischen Truppen unruhig werden. Und gerade zum bevorstehenden Passafest käme das sehr ungelegen. Es galt also, Schaden vom Volk abzuwenden. Das ist der eine Beweggrund. Der andere ist, Jesus hat diesen Besuch im Tempel gemacht und er hat bei diesem Besuch Autorität beansprucht. Und das war jetzt nicht mehr nur Effenberg gegen die Römer gerichtet. Nein, hier waren sie selbst, die Volksvertreter, der Hohe Rat, der Sanhedrin, die Schriftgelehrten und Pharisäer, in ihrer Autorität gefragt. Wie konnte dieser dahergelaufene Wanderprediger es wagen, in dem Tempel, für den sie die Oberaufsicht hatten, ungefragt so eine Aktion zu starten? Sie, der Hohe Rat, der Sanhedrin, das waren die hohen Priester. Damals gab es ungewöhnlicherweise ja zwei, den Hannas und den Kaiphas. Und die Pharisäer und die Sadduzäer. Effenfeld, sonstige Schriftgelehrte und vielleicht noch so ein paar unabhängige Älteste, also parteiunabhängig. Die Sadduzäer hatten meistens die Mehrheit und haben auch meistens den hohen Priester gestellt. So, jetzt kam Jesus nach dieser Tempelreinigung, und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ereignisse werden bei Markus in einer kleinen bisschen anderen Reihenfolge berichtet. Ich habe das vorhin in der Sabbatschule auch gesagt. In Markus steht es, dass Jesus das am ersten Abend nur angeschaut hat. Dann ging er wieder raus und kam am nächsten Tag und hat die Tempelreinigung gemacht. In Matthäus steht es ein bisschen anders. Da ist es nur einmal. Normalerweise hat Markus immer die kürzesten Berichte. Aber es gibt ein paar Ausnahmen, wo Markus mehr Details berichtet, die wir zum Verständnis der Geschichte brauchen. Aber man muss natürlich immer alles berücksichtigen. Also nicht nur in einem Evangelium lesen, sondern man muss alles lesen. Und Markus hat hier diese etwas detailliertere Darstellung. Jesus kommt also zuerst mal und schaut sich das an und kommt am nächsten Tag wieder und macht dann die Tempelreinigung. Und dann kommt er nochmal in den Tempel und die Pharisäer haben ihn sich vorgeknöpft. Was fällt dir ein, haben sie gefragt. Was fällt dir ein? Wer bist du? Was denkst du denn, wer du bist? Woher ist deine Autorität? Wieso denkst du, dass du die Erlaubnis hast, sowas zu machen? Hohenpriester und Ältesten kamen und wollten ihn an die Wand nageln. Weil, wieso hast du eine Vollmacht? Wir sind doch hier zuständig. Wir sind hier die Chefs. Wir sind die Oberen, wir haben für Recht und Ordnung zu sorgen, das ist unser Job. Und du wohnst ja noch nicht mal in Jerusalem. Du bist ja noch nicht mal ein Einwohner dieser Stadt. Jetzt kommst du mal kurz zu Besuch und machst hier so einen Terror. Was soll das? Und wie an ganz vielen Stellen in der Heiligen Schrift ist es brennend interessant, die Details genauer zu betrachten. Und dazu gehört auch oft bewusst festzustellen und zu bemerken, was hier nicht passiert. Was also passiert hier nicht? Jesus hätte ja zum Beispiel antworten können, der Tempel, das ist das Haus meines Vaters, da gehöre ich hin. Er hätte sagen können, der Tempel wurde nach meinen Anweisungen gebaut. Er hätte sogar sagen können, der Tempel gehört mir. Er hätte sagen können, im Tempel da hinten, im Allerheiligsten, wo auch du, lieber hoher Priester, nur einmal im Jahr hin darfst, da wohne ich. Er hätte sagen können, ich bin nicht Hechina. Und er hätte auch sagen können, und wer seid ihr eigentlich, dass ihr es überhaupt wagt, mich zur Rede zu stellen? Wieso habt ihr nicht die ganze Zeit schon im Tempel darauf geachtet, dass der Tempel seinem eigentlichen Zweck dient? Wieso habt ihr das hier so aus dem Ruder laufen lassen? Wenn ihr schon zuständig seid. Sagt er nicht. All das hätte er sagen können, hätte formal juristisch auch gestimmt. Aber wir sehen hier einen lehrreichen Punkt in der Gesprächsführung von Jesus. Natürlich hätte er Recht gehabt und Recht behalten. Das war ihm aber nicht genug. Jesus ist ja nicht auf diese Welt gekommen, um die Bösen in die Pfanne zu hauen. Er kam ja um zu retten, weil er die Menschen liebt, auch die Bösen und sogar die ganz Frommen, wie zum Beispiel die Hohenpriester und Pharisäer. Und das ist eine große Kunst, in der ich trotz meines inzwischen, wenn ich auf den Kalender schaue, schon fortgeschrittenen Alters, noch nicht sehr geübt bin. Eine Disputation, eine Diskussion so führen, dass man die schlagenden Argumente so vorbringt, dass man den Gegner nicht bloßstellt und zum Verlierer macht, sondern dass man ihn als Freund gewinnen kann. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Und diese Frage, die er stellt, ermöglicht es den Chefs, so eine Selbstreflexion mal durchzuführen, mal zu gucken, wie es um sie steht. Während sie über diese Frage nachdenken, die Jesus ihnen stellt, haben sie die Chance festzustellen, wie sie selber ticken. Wenn man so auf so einer Schiene unterwegs ist, wie die Pharisäer und hohen Priester, so eingefahrenes Gleis, dann verliert man vielleicht so den Blick auf sich selber aus dem Auge und vergisst, was einen eigentlich antreibt. Wir haben es natürlich einfach. Ne? Wir haben den Bericht in der Bibel, sogar von mehreren Evangelisten aufgeschrieben. Und wir bekommen das fix und fertig hingelegt. Aber sie selbst waren in ihrer Art zu denken ja so eingeschliffen, dass sie sich dessen vielleicht überhaupt nicht mehr bewusst waren. Und Jesus eröffnet ihnen mit seiner Frage die Möglichkeit, sich selbst zu erkennen. Und nur ein einziger nutzt die Chance, aber von dem lesen wir später. Der ganze Rest beweist, dass sie überhaupt gar nicht, auch nur ein kleines bisschen nicht, an der Erfindung der Wahrheit interessiert sind. Sie wollen die Wahrheit und eine richtige Antwort überhaupt nicht wissen. Wie wir vorhin auch schon gesehen haben, ist es interessant, mal zu beobachten, was hier nicht passiert. Wie haben sie nicht reagiert? Sie haben nämlich zum Beispiel nicht gesagt, Jesus, wir möchten gern zu Gottes Ehre leben und seinen Ruhm vermehren, aber deine Frage ist uns zu schwer. Wie können wir richtig entscheiden? Bitte hilf uns, die Antwort zu finden. Haben sie nicht. Das hat sie nämlich überhaupt nicht interessiert. Wahrheitsfindung war nicht ihr Thema. Sie haben einzig und allein taktisch gedacht, strategisch, politisch. Sie haben nur bedacht, wie sie vor dem Volk dastehen würden, wenn sich herumspricht, was sie geantwortet haben. Und da konnten sie ja nur verlieren. Damit wäre ihre Autorität in Gefahr. Und das war ja nun das Letzte, was sich führende Politiker wünschen. Diese hier hatten ja wahrscheinlich noch nicht einmal das Problem, dass demnächst Wahlen waren und sie wiedergewählt werden wollten. Also war ihre Antwort, das mit der Taufe von Johannes, woher die kam, das wissen wir nicht. Und wiederum ist interessant zu beobachten, was hier nicht passiert. Die Chefs waren jetzt eigentlich abgefertigt. Wenn wir das so lesen, die Frage nach Jesu Vollmacht, in Vers 27 ist es vorbei. Sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht, da sprach er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. So, eigentlich war das Thema gegessen. Er hätte jetzt eigentlich gehen können. Sie hatten den Schwanz eingezogen, hatten ihre Niederlage eingestehen müssen, hätte gehen können, fertig. Aber das macht er nicht. Jesus hat statt einer jetzt zwei unbeantwortete Fragen, nämlich die von den Pharisäern und seine eigene. Und in seinem Bemühen, sie zur Wahrheit zu führen und damit zur Errettung, zum ewigen Leben, lässt er sie jetzt nicht stehen. Nein, er spricht zu ihnen, er erzählt ihnen Gleichnisse und Geschichten. Denn er will retten, Jesus will retten, auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und jetzt erzählt er eine Geschichte von den ungleichen Söhnen. In Vers 28, im Kapitel 21 von Matthäus, das haben die anderen Evangelisten nicht. Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne, ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite im Weinberg. Der Sohn hat geantwortet, nö, mache ich nicht. Hat ihn aber gereut und er hat es dann doch gemacht. Der zweite Sohn, den der Vater angegraben hat, der hat gesagt, ja, klar, mache ich. Aber er ging nicht hin und hat nicht gearbeitet. Und Jesus fragt sie, was denkt ihr denn? Wer hat jetzt den Willen des Vaters getan? Und sie sagen, klar, der gesagt hat, ich mach's nicht. Und dann sagt Jesus etwas Wichtiges. Er sagt, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Johannes war vom Himmel autorisiert, sagt er. Die Taufe des Johannes war vom Himmel. Er beantwortet ihre Frage, obwohl er gesagt hatte, wenn ihr mir nicht Antwort gebt, dann gebe ich euch auch keine. Aber er beantwortet ihre Frage, sagt, Johannes kam vom Himmel. Er hat euch die Wahrheit gesagt und ihr habt ihn verstoßen. Zöllner und Huren haben größere Chancen auf das ewige Leben als ihr. Damit wir das nicht falsch verstehen, nicht weil sie Zöllner und Huren sind, sondern trotzdem, weil sie auf Johannes gehört haben. Zöllner und Huren sind gebrochene Menschen. Die müssen keine Fassade aufrechterhalten. Die wissen, dass sie es versemmelt haben. Fassade aufrechterhalten, das müssen nur die Frommen. Damit ist die Frage, die Sie gestellt hatten, geklärt. Jetzt die Frage, die er gestellt hat. Auch darauf geht er ein. Jesus selbst, ist er vom Himmel autorisiert oder hat er sich selbst ernannt? Hat er sich selbst ernannt? Das Gleichnis der bösen Weingärtner zeigt für die Chefs und uns sehr klar drei Punkte. Sie, die Chefs, waren die Weingärtner, die tatsächlich legitimerweise als Verwalter die Macht über den Weinberg hatten. Das war legitim. Und das wussten sie, dass sie legitimiert sind, dass sie die Macht über den Weinberg haben. Aber sie waren nicht die Eigentümer, sondern es gab jemand, dem gegenüber sie Rechenschaft ablegen mussten, den Weinbergbesitzer. Und auch das wussten sie. Es gibt jemand über ihnen. Das war ihnen bekannt. Und sie wussten, wer der Sohn ist, und sie wollten ihm die Macht über den Weinberg nicht zugestehen. Sie wollten selbst die Herren über den Weinberg bleiben. Sie wussten, wer der Sohn ist. Sie wussten es. Und die Frage, die sie gestellt hatten, da gibt es diese unmissverständliche Antwort. Ich bin autorisiert, im Tempel aufzuräumen. Ich bin das. Und ihr wisst das. Ihr wisst das. Und ihr lehnt euch offen gegen euren Herrn auf. Und deswegen werdet ihr gekündigt. Ende Gelände. Eure Chancen auf das ewige Leben sinken dramatisch. Zöllner und Huren schaffen es eher in den Himmel als ihr. Jesus sagt das, weil er sie lieb hat, weil er sie aufwecken will, weil er sie retten will. Aber sie sind festgefahren. Jetzt hätte eigentlich wieder Jesus so einen Punkt erreicht, wo er völlig berechtigt das Gespräch beenden könnte. Aber weil er darauf aus ist, Menschen, auch Heuchler, zu retten, erzählt er den Chefs noch eine Geschichte. Das Hochzeitsfest, Matthäus 22. Das Hochzeitsfest, da gibt es verschiedene Menschengruppen. Da gibt es die ursprünglich Eingeladenen. Da gibt es Verkrüppelte, Blinde und Lahme. Und da gibt es noch irgendwelche weiteren Ersatzgäste. Da waren Böse und Gute zusammen. Nur niemand von den ursprünglich eingeladenen Gästen. Die war nicht dabei. Und damit erfahren die Chefs erneut, wie klein ihre Chancen auf das ewige Leben sind. Sie, die sie selbst für Sieger halten, stehen in Gottes Augen als erbärmliche Verlierer da. Und für uns, so am Rande, wir waren ja damals nicht dabei, aber wir sind trotzdem dabei bei diesem Fest. Die Kandidaten mussten zwei Bedingungen erfüllen, um an diesem Hochzeitsfest teilnehmen zu können. Die erste war, zu diesen zwei Bedingungen gehört erstaunlicherweise nicht, dass man einen einwandfreien Lebenslauf haben musste. Adventisten aufgemerkt. Die erste Bedingung war, sie mussten die Einladung annehmen. Was ja die ursprünglichen Gäste nicht gemacht haben, die ursprünglich Geladenen. Die waren da, weil sie eine Einladung angenommen haben. Sie haben eine Einladung gekriegt und sie haben gesagt, ja, komm ich gern, mach ich. Und das Zweite ist, sie mussten am Tisch das passende Gewand angezogen haben. Und das mit dem Gewand ist so wichtig. Natürlich konnte man von den zerlumpten Gestalten, die da an den Hecken und Zäunen waren und die da so von der Straße aufgesammelt worden sind, nicht erwarten, dass sie passende Kleidung dabei haben. Das heißt, man muss annehmen, weil die meisten werden auch viel zu arm gewesen sein, man muss annehmen, dass das Kleid, um was es ging, von dem Hochzeitsgastgeber gestellt wurde. Die meisten Leute von der Straße weggeholt, die hätten auch gar nicht die Zeit gehabt, nach Hause zu gehen. Selbst wenn sie was Festliches gehabt hätten, hätten sie keine Chance gehabt, das noch irgendwie einzusammeln und sich dann umzuziehen, denn sie wurden direkt von der Straße zum Hochzeitsfest eingeladen. Und somit müssen wir also annehmen, dass wenn du ein Hochzeitskleid brauchst, dass das vom Hochzeitsgastgeber gestellt wird, dass sie es nicht mitgebracht haben mussten. Das ist übrigens abgedeckt, diese Vermutung, durch eine Geschichte von Simson. Ihr erinnert euch an Simson, der mal eine Wette abgeschlossen hat und gesagt hat, was ist der Wettgewinn? Hochzeitskleider. Damit man nämlich bei der Hochzeit seinen Gästen ein Kleid geben kann. So, aus dieser Tatsache müssen wir schlussfolgern, dass der Typ im falschen Gewand das ihm an der Tür angebotene Hochzeitskleid bewusst ausgeschlagen hat. Weil er gesagt hat, naja, ist so ein gelumpter, ist so ein zerlumpter Verbrecher da vom Hecken und Zäunen, sowas bin ich nicht. Ich bin was Besseres. Ich habe ordentliche Kleid. Komm ja auch im Anzug, ne? Ich habe ein ordentliches Hochzeitsgewand an. Guter Anzug, passt. Das muss reichen. Ich bin gut genug. Ich brauche diese zusätzliche Gnadengabe von dem Feiermeier da nicht. Ich bin schon in Ordnung. Er gehört nicht zu den erbarmungswürdigen Gestalten. Und da ist der Knackpunkt. Wenn man sich für was Besseres hält und das Kleid nicht annehmen will, das der Gastgeber hier anzubieten hat, dann ist das nicht gut genug. Der Hausherr, der Gastgeber, der hat das nämlich nicht so gesehen, dass der schon gut genug war. Alle brauchen das Hochzeitskleid als Geschenk. Niemand ist von sich aus gut genug, um zum Festmahl zugelassen zu werden. Eingeladen waren die, aber gut genug sind sie nicht. Das wurden sie durch das Annehmen des Geschenks. Auch ich bin nicht gut genug, um in diesem feinen Anzug im Himmel anzutreten. Ihr auch nicht. Damit hat Jesus die Chefs dreimal explizit auf ihr bevorstehendes ewiges Schicksal angesprochen. Dreimal. Und hat ihnen damit dreimal die Möglichkeit verschafft, ihren Zustand zu erkennen und gegenzusteuern. So. Und jetzt kommen die. Wie reagieren die auf diese drei Chancen, die ihnen Jesus eingeräumt hat? Sie haben genug gehört. Es reicht. Sie nehmen die Rolle nicht an, die Jesus ihnen zuweist. Sie akzeptieren nicht, dass sie die Verlierer sind und genauso Gnade brauchen wie die Zöllner und die Huren da. Und dass Jesus der legitime Herrscher über Gottes Weinberg sein soll. Nein, das wollen sie nicht hören und nicht annehmen. Sie schicken also eine Abordnung. Kapitel 22, Vers 18. Sie hielten Rat, wie sie ihn in seinem Wort fangen könnten und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Was? Die vom König? Also sozusagen die Amtsgewalt. Sie schicken eine Abordnung, die wegen der Steuerzahlung bei Jesus anklopft. Mit einer scheinbar aufrichtigen Frage, aber mit einer üblen Absicht. Und Jesus erkennt ja glücklicherweise die Heuchelei, lesen wir in Vers 18. Als nun Jesus ihre Bosheit bemerkte, sprach ihr, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Sie taten, als wären sie fromm. Aber sie bleiben erfolglos mit der zusätzlichen Überraschung, unangenehmen Überraschung für die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass Jesus dem Kaiser zugesteht, dass er Steuern eintreiben darf, obwohl er die böse Besatzungsmacht ist. Jesus stellt die Besatzungsmacht nicht in Frage. Man hat es ja vom Messias erwartet, dass er die Römer rauswirft. Aber Jesus, der Messias war, stellt die Besatzungsmacht überhaupt nicht in Frage. Nachdem die Pharisäer erfolglos bleiben, kommt in Vers 23 der nächste Zug. Da wird der Springer vorgesetzt. Der Bauer hatte erstmal nichts ausgerichtet, jetzt kommt der Springer, kommt die Sadduzäer. Die Sadduzäer sind die nächste Abordnung, die versucht, mit einer aufrichtig erscheinenden Frage Jesus hinters Licht zu führen. Sie machen einen Anlauf, um Jesus eine verfängliche Aussage zu entlocken. Die Frage nach der Auferstehung. Ja, wie ist denn das da, wenn die alle sieben die Frau hatten? Was ist denn da in der Ewigkeit? Mit wem wird die dann verheiratet sein, die Frau der sieben Männer? Die interessante Aussage, die wir uns einprägen können hier ist, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Warum kennt ihr die Schrift nicht? Weil die Sadduzäer nur die fünf Bücher Mose als autorisierte Schriften anerkennen. Die anderen Schriften, Psalmen, Sprüche, Hiob und Nehemia und die Propheten und so, das erkennen die alles nicht als autorisierte Schrift an. Sadduzäer akzeptieren nur die fünf Bücher Mose. Also kann Jesus ihnen leicht vorwerfen und sagen, ja, ihr kennt die Schrift nicht. Allerdings kennen sie auch die fünf Bücher Mose nicht. wie Jesus ihnen vorhält. Er sagt ja, habt ihr nicht gelesen, was Gott mit Mose besprochen hat? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Die sagen, es gibt keine Auferstehung, die Sadduzäer, ne? Und die Heilige Schrift, der Teil der Heiligen Schrift, den sie akzeptieren, sagt aber auch, als Mose lebte, waren Abraham, Isaak und Jakob schon gestorben. Aber es ist ihr, Gott bezeichnet sich trotzdem als ihr Gott. Die werden leben. Es wird eine Auferstehung geben, sagt Jesus. So. Und jetzt kommt bei diesem ganzen Hin und Her und bei dieser ganzen feindseligen Atmosphäre, die sich hier aufbaut, das Schönste. Das Schönste an diesem ganzen Hin und Her. Was zunächst aussieht wie ein weiterer heuchlicher Abgesandter der Pharisäer, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen, das lesen wir dann nur in Markus, als ehrlicher, aufrichtiger Schriftgelehrter. Jesus und er funken tatsächlich auf einer Wellenlänge. Sie haben die Liebe zu Gott und dem Nächsten als das entscheidende Merkmal eines Gläubigen auf ihre Fahne geschrieben. Das ist nicht neu. Für jeden Juden und erst recht für die Chefs sollte das selbstverständlich sein. Schließlich ist das der Kern des jüdischen Glaubensbekenntnisses des Schma Yisrael. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr unteilbar. Schma Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aber in dieser ganzen Sippschaft, in diesem ganzen Konglomerat von Gelehrten ist nur ein einziger, dem das wirklich ein Herzensanliegen ist. Nur einer. Aber es gibt ihn. Es gibt diesen einen. In diesem ganzen verlogenen Pack ist einer dabei. Ist es nicht eine wirklich schöne Wendung in all diesem Drama? Da findet sich doch wirklich unter diesen ganzen verlogenen, nichtsnutzigen, unter dieser verlogenen, nichtsnutzigen Bande der Chefs tatsächlich mal mindestens der eine, der wirklich aufrichtig nach Gott fragt und der das Richtige tun will und der Gott lieb hat. Und sowas gibt's wirklich. Sicherlich auch in unserem Land. Und deswegen braucht die Regierung auch unsere Gebete. Erst recht, schon allein wegen der Aufrichtigen, die es unter ihnen irgendwo auch gibt. Jetzt legt Jesus nochmal nach. Jesus richtet sich nochmal an die Pharisäer. Hätte er nicht machen müssen. Aber Jesus will retten. Jesus will retten. Und er ergreift die Initiative und stellt die Frage an die Pharisäer. Sagt, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Klare Sache. Davids Sohn. Doch klar, der Messias ist ein Nachkomme Davids. Tja, aber jetzt nennt David ihn ja seinen Herrn. Und interessant, Jesus hier, auch hier wieder, sehen wir, dass Jesus sich immer auf die Schrift stellt. Jesus zitiert die Schrift. Jesus hat niemals irgendwann die Heilige Schrift, das Alte Testament, in Frage gestellt. Niemals irgendeinen Ansatz gemacht, zu sagen, naja, das sind nur so Geschichten und das haben die so aus ihrer Sicht geschrieben und die wussten das nicht besser und wissenschaftliche Erkenntnisse, das wissen wir heute alles viel besser und das kann gar nicht so gewesen. Niemals. Jesus hat immer die Autorität des Alten Testaments bestätigt. Und er sagt hier sogar, wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen? Also Jesus bestätigt hier nochmal, die Heilige Schrift ist autorisiert, weil der Heilige Geist dahinter steckt. David hat es gesagt, aber er hat es durch den Geist gesagt. Es ist Wort Gottes. Und David nennt ihn seinen Herrn. Wenn er jetzt sein Herr ist, dann heißt es ja, er hat zu Davids Zeiten schon existiert, der Messias. Wie kann er dann sein Sohn sein, der erst nach ihm kommt? Das ließe sich nur miteinander vereinbaren, wenn man dem Messias als Nachkommen Davids eine Präexistenz zugesteht. Sagt, er hat damals gelebt und jetzt kommt er nochmal. Den hat es schon mal gegeben oder schon länger. Aber da müssen sie auch passen. Niemand konnte ihm ein Wort antworten. Auch wagte niemand von dem Tag an, ihn hinfort zu fragen. Und mit dieser Frage hat Jesus einen grundlegenden Mangel ihres Glaubens aufgedeckt. Der von der Schrift angekündigte Messias würde niemals, egal wer er wäre, ihren Erwartungen entsprechen können, weil nämlich diese Erwartungen falsch sind. Die Chefs billigten dem Messias offenbar keine Präexistenz zu. Sie würden nicht akzeptieren können, wenn er sagt, er käme vom Himmel. Hat Jesus ja gesagt, Johannes 8, ne, ich komme vom Himmel. Jesus erinnert damit nochmal daran, dass er der Erbe ist, der Sohn des Weinbergsbesitzers, vom Himmel kommend, vom Vater gesandt, seine Pacht beanspruchend. Durch diese Frage haben sie jetzt ein letztes Mal die Gelegenheit, ihre mangelhafte Erkenntnis festzustellen und sich als Lernende zu begreifen und dem Weinbergsbesitzer unterzuordnen. Sie hätten sagen können, oh ja, wir haben vom Messias offenbar noch gar nicht alles Nötige verstanden. Lasst uns unseren Standpunkt nochmals an der Heiligen Schrift prüfen. Aber wie wir schon festgestellt haben, Wahrheitsfindung war nicht ihr Thema. Mehr als das konnte Jesus den Chefs nicht mehr anbieten. Sie hatten ihre wahre Gesinnung zur Genüge gezeigt. Ihr mangelndes Interesse an der Wahrheitsfindung, ihr nacktes Streben nach Macht, ihren Unwillen, sich Gott und seinem Sohn, den sie ja als den rechtmäßigen Erben erkannten, unterzuordnen. Und nun konnte Jesus seine Jünger und das Volk nur noch vor den Chefs warnen. Und das hat er in den folgenden Kapiteln gemacht. Das Traurigste steht dann in Matthäus 23, Vers 13 und 14. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Die ursprünglich geladenen Gäste wollten an Gottes Hochzeitsfest nicht teilnehmen. Und denen, die wollen, verwehren sie den Zugang. Und jetzt wird's vielleicht ungemütlich. Wo in diesen Geschichten würden wir uns finden, wenn wir damals gelebt hätten? Wo sind wir? Wo in all diesen Gleichnissen und Diskussionspunkten finden wir uns wieder? Sind wir bei den Schriftgelehrten? Oder sind wir eher ein Pharisäer, ganz gesetzestreu, auch in Kleinigkeiten und bei den Satzungen der Ältesten? Oder eher ein Sadduzäer, so nur auf die Punkte beschränkt, die unbedingt sein müssen und ansonsten eher freidenkend? Oder reihen wir uns bei den Huren und Zöllnern ein? Haben wir Gottes Einladung zum Hochzeitsfest schon angenommen? Sind wir von der Straße aufgesammelt oder sind wir einer von den ursprünglich Eingeladenen? Und wenn wir von der Straße aufgesammelt sind, gehören wir zu den Bösen oder zu den guten Straßenkindern? Und haben wir von uns selber den Eindruck, dass wir eigentlich doch besser sind als die anderen, die sich so ein hochzeitliches Gewand schenken lassen müssen, was wir ja ganz offensichtlich nicht brauchen? Sind wir vielleicht einer von den Chefs an der Hochzeitsteilnahme Verhinderten? Wären wir gern gläubig und irgend so ein Chef, Heuchler, Pharisäer, Schriftgelehrter hat uns abgehalten davon, den Glauben zu finden? Oder sind wir vielleicht der aufrichtige Schriftgelehrte? Gott lieben zählt mehr als rein äußerliche religiöse Performance? Haben wir die Chefs so lieb, wie Jesus sie hatte? Wollen wir auch, dass die Hochzeitstafel voll besetzt wird? Zur Not auch mit unwürdigen Gestalten? Und helfen wir mit, die einzuladen? Wo sind wir in all diesen Geschichten? Wo finden wir uns wieder? Gott helfe uns, uns selbst korrekt einzuschätzen. Gott gebe uns den Blick auf unsere Verlorenheit. Gott gebe uns das Verlangen nach Begnadigung. Und die Liebe zu den anderen, die ebenfalls Begnadigung benötigen. Amen. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir diesen Platz haben, wo wir uns versammeln können, dass wir hier von dir hören können, dass wir hier dein Wort studieren können. Hab Dank, dass du versprochen hast, bei uns zu sein und dass du jetzt bei uns warst, dass du weiter bei uns sein willst, jeden Tag, wo wir hingehen, wo wir hinkommen. Herr, du hast uns so lieb, du hast so Geduld, so viel Geduld mit uns, du bist bereit, uns immer wieder zu vergeben. Manche von uns sind vielleicht irritiert worden von Leuten, die Heuchler waren, die fromm aufgetreten sind und dann gar nicht so fromm gelebt haben. Vielleicht sind wir auch solche. Herr, hab Dank, dass du uns trotzdem lieb hast. Hilf uns doch, dass wir diese Gnade und Barmherzigkeit richtig schätzen lernen und dass wir auch bereit werden, sie anderen weiterzugeben und zuzugestehen. Auch denen, die ganz komisch leben, die ganz komisch reden, die wir vielleicht verabscheuen, die Heuchler sind. Herr, du hast auch die lieb. Hilf, dass wir motiviert sind, mitzuhelfen, Menschen für dich zu gewinnen und ihnen zu helfen, den Weg zu dir zu finden. Hab Dank, dass du auch in dieser Sache mit uns so viel Geduld hast. Bitte gib uns deinen Geist, dass es besser wird mit uns. Amen. Amen.